Dank unserer Band, die es immer wieder schafft, uns mitzunehmen vor den Anbetungsthron von Gott. Ja, ihr Lieben, irgendwo tief drin im Alten Testament gibt es eine besondere Person, wird uns diese Person vorgestellt. Und diese Person ist grenzenlos, sie ist einzigartig und wir sehen hier, vielleicht können wir einen Flyer haben, wir sehen hier noch andere Eigenschaften, die auf diese Person zutreffen. Und heute sehen wir diese Einzigartigkeit dieser Person an ihrem Namen. Der Predigtext, den wir anschauen, stellt uns ganz besondere Namen vor. Jesaja 9, Vers 5. Hier heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Diese außerordentliche Person, die uns hier vorgestellt wird, das ist ein Junge, der zur Welt kommt, der geboren wird. Das ist ja an sich mal noch nicht so außergewöhnlich. Ich weiß, das ist noch gar nicht so lange her, da ist auch ein Junge zur Welt gekommen, der ist sogar da. Paar Wochen alt. Das ist noch nicht so das Besondere jetzt, aber bei diesem Jungen, den wir heute anschauen, ist der Name ganz besonders. Und es heißt ja hier auch im Text, der Sohn ist uns gegeben. Er ist uns gegeben. Das ist ja Hammer. Also alle, die wir hier heute Morgen versammelt sind oder zuschauen, wir können sagen, ja, dieser Sohn ist auch mir, ist uns gegeben. Er ist für uns geboren. Und wie einzigartig dieser Junge ist, also Jesus, das hier ist natürlich von Jesus Christus die Rede, das ist ja wahrscheinlich uns allen klar, der ist für uns geboren und diese Einzigartigkeit zeigt sich nun eben in seinem Namen. Im Buch der Richter im Alten Testament, das wurde vor ein paar hundert Jahre früher geschrieben als die Jesaja-Stelle, hier wird eine Begebenheit beschrieben, wie ein Engel des Herrn einem Ehepaar begegnet. Ausleger gehen davon aus, dass dieser Engel des Herrn, das war Jesus Christus selber, und dieser Ehemann, der hier betroffen ist, der will von diesem Engel wissen, wie er heißt. Und er sagt, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Der Name ist zu wunderbar. Damals war es so und heute wird uns dieser Name erklärt, wird uns Einblick gegeben. Und es ist tatsächlich so, Jesus ist wunderbar. Alles an ihm ist wunderbar. Alles, was er ist und was er getan hat. Und das zeigen eben auch diese Namen, die uns hier vorgestellt werden im Text. Und zuerst ist das der Name wunderbarer Ratgeber. Wir Menschen, wir haben ja ein Grundproblem. Also ich sage das jetzt mal so, vielleicht sehen das nicht alle gleich, aber ich behaupte es mal, jemand beschrieb es mal so, dieses Grundproblem, nämlich worin das Problem des Lebens besteht, lässt sich sagen. Wir wollen wissen, wie wir nach Hause kommen. Wir ahnen, dass wir noch nicht da sind, wo wir hingehören. Wir haben eine Sehnsucht nach diesem Ort, nach diesem Zuhause, und auch nach dem dazugehörenden erfüllten Herzen. Und wir merken, dass wir dieses Problem, das hier beschrieben ist, dass wir das nicht lösen können mit allem, was in der Welt ist. Weder mit Materialismus, mit Vergnügen, noch irgendwie mit Beziehungen oder Sexualität. Das können wir wie nicht lösen. Aber der wunderbare Ratgeber, Jesus Christus, er zeigt uns, das Problem, das kommt daher, dass wir die Gegenwart Gottes verloren haben. Also unser Herz ist nicht mehr erfüllt, weil wir die Gegenwart Gottes verloren haben. Den Zugang zum heiligen Gott durch unsere schlechten Taten, Worte, Gedanken. Wir verletzen Gott in dem Sinne ständig und können nicht vor ihm bestehen, weil er eben heilig ist. Und darum können wir keine Gemeinschaft haben. Und wenn wir in dem Zustand sterben, sagt die Bibel, dass wir ewig von ihm getrennt sind. Und wisst ihr, das Problem ist jetzt, daran können wir nichts ändern. Das ist wirklich ein großes Problem. Wir können daran nichts ändern. Warum nicht? Weil wir keine einzige Sünde ungeschehen machen können. Also wenn ich etwas Dummes tue, dann ist diese Sünde sofort in der Vergangenheit und ich kann nicht mehr darauf zugreifen. Ich kann nicht sie ungeschehen machen. Auch wenn es mir leid tut, es geht nicht. Ich habe keinen Zugang mehr. Und so haben wir eigentlich keine Idee, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen. Aber Jesus ist nun gekommen, der wunderbare Ratgeber. Und er gibt uns diesen Rat und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus ist der Weg zurück zum Vater, zurück in die Heimat, dort, wo wir letztlich wirklich hingehören. Und wir können dieses Heimatgefühl, das einmal kommen wird, in dieser Welt nirgends wirklich erfassen und dauerhaft haben. Also ansatzweise in der Verbindung mit Jesus, aber das Dauerhafte, das wird erst kommen. Und dieser wunderbare Ratgeber zeigt uns das. Aber wie es möglich ist, zurückzukommen zum Vater nach Hause, sehen wir anhand des nächsten Namens. Starker Gott. Jesus wird hier als Gott bezeichnet, und zwar als starker Gott. Nun, wenn man dieses neugeborene Kindlein sah, sah man natürlich einen Menschen, aber gleichzeitig sah man auch Gott, auch wenn einem das nicht bewusst war. Also es war beides. Dieses Kindlein war auch Gott. Das heißt also, Jesus war schon da vor seiner Menschwerdung und er war einerseits 100% Mensch und er war gleichzeitig 100% Gott. Das ist ein Geheimnis, das wir nie auflösen können. Er war nicht ein bisschen menschlich und eigentlich Gott. Oder umgekehrt, er war nicht ein bisschen göttlich und eigentlich Mensch. Nein, er war beides. Er war genauso Mensch wie du und ich. Aber er war gleichzeitig ganz Gott. Und Jesus musste ein starker Gott sein, denn er hat das Problem, ich sage mal das größte Problem der Menschheit gelöst, nämlich das Problem der Sünde, das zur Trennung von Gott führte. Und dazu musste Jesus Gott sein, denn einerseits musste er dazu selber sündlos sein. Er durfte keine einzige Sünde begehen, nicht mal in Gedanken. Und das hat er auch getan. Er blieb sündlos, obwohl der Teufel ihn unerhört stark versucht hatte. Und andererseits musste er vor allem die Schuld der ganzen Menschheit auf sich laden. Und ich denke, das ist etwas, das wir uns nicht mal ansatzweise richtig vorstellen können. Wenn wir jetzt überlegen, so ein Tag hat schon viele Stunden, wo man irgendwas Dummes machen kann, eben eine Schuld begehen, eine Sünde begehen. Und wenn man das zum Beispiel einfach mal auf 70 Jahre aufrechnet, dann gibt das 26.000 Tage ungefähr, wo man einfach, ja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn der Tag lang ist. Das gibt ziemlich einen großen Haufen. Und wir haben aktuell 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und in der Vergangenheit haben auch Menschen gelebt. Das gibt einen ungeheuer hohen Berg an Schuld verursachen. Aber es ist ja nicht nur die Menge an Sünden, die Jesus tragen musste, sondern auch der Inhalt. Jesus, der ja die Sünde absolut verabscheute, hat jeden Mord auf sich genommen, jeden Missbrauch, auch jedes Kriegsverbrechen. Wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, er wäre tot umgefallen, als diese Sündenlast auf ihn gekommen ist. Und nachdem Jesus bereit war, das wie auf sich zu nehmen und zu sagen, ja, ich habe es getan, nachdem er das getan hat, musste er die Strafe tragen dafür. Er musste sie dann tragen, freiwillig. Und so wurde er ans Kreuz genagelt und dort traf ihn das Gericht, das uns als Schuldverursacher eigentlich hätte treffen müssen. Die Auswirkung unserer Schuld ist eben ewig. Das ist uns wahrscheinlich oft, also mir oft auch nicht bewusst. Und warum ist die Auswirkung meiner Schuld ewig? Weil ich gegenüber einem ewigen Gott gesündigt habe. Und nun ist noch interessant, finde ich, weil Jesus ja selber Gott war, war er auch ewig. Er ist unendlich groß. Und weil er unendlich groß ist, konnte Jesus in einer begrenzten Zeit am Kreuz eine unendliche Strafe tragen. Also er hat diese ewige Strafe getragen, die wir hätten tragen müssen. Kurz vor seinem Tod rief er, es ist vollbracht. Und dann hat er in dieser begrenzten Zeit diese endliche, unendliche Strafe abgetragen. Und in dem Moment hat er als starker Gott dem Tod und dem Teufel die Macht entrissen. Und das hat, sehen wir auch daran, dass er am dritten Tag auferstanden ist aus dem Tod. Der konnte nicht mehr halten. Und nun sagt dieser starke und gnädige Gott zu dir, ich habe auch deine Schuld getragen. Ich habe deine Schuld getragen. Das ist so mega. Glaube an mich und ich vergebe dir. Und so ist die Trennung zwischen dir und dem lebendigen Gott, die ist aufgehoben. Die ist nicht mehr da. Und er schenkt dir eine Lebensfülle, wie sie vorher nicht möglich war. Und das ist ein unvorstellbar geniales Angebot. Und eigentlich sollten wir, oder alle Menschen sollten eigentlich jubeln und sagen, wow, das größte Geschenk von der Weihnacht. Gibt es dieses Lied, oder? Das Lied nicht unter dem Christbaum, das ist das Christuskind. Der wunderbare Ratgeber Jesus zeigt uns jetzt eben auch noch, wie wir diese Geschenke annehmen. Die Bibel zeigt uns, es braucht ein Dazustehen zur Schuld, die wir begangen haben. In einem Gebet, es kann ganz ein einfaches Gebet sein, wo man das ausdrückt und dann bekommt man eine Vergebung. Und die Bibel sagt auch, der wunderbare Ratgeber sagt dann, dass wir ihn einladen können als Herr in unser Leben und dann kommt er. Und dann macht er uns zu einem Kind Gottes und wir haben eine völlig neue Stellung vor Gott. Wir sind dann geliebte Kinder. Es ist eigentlich schon schade, also unvorstellbar schade, wenn Menschen das nie richtig so hören. Oder so richtig, ja vielleicht auch mehrmals. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man das einmal hört und dann gerade verstehen kann. Ah, und darum sind wir auch gefordert, dass Menschen das hören können. Und es ist schon auch schade natürlich, wenn Menschen das dann ablehnen. Das ist sehr, sehr schade. Als nächstes wird von Jesus gesagt, er ist der Vater der Ewigkeit. So, hier sind wir. Vater der Ewigkeit, er ist also nicht nur Retter, er ist auch Vater. Nun gibt es einige, vielleicht auch von uns, die haben ein schlechtes Vaterbild, weil sie einen schlechten Vater hatten oder ein inexistentes Vaterbild, weil er irgendwie gar nicht da war. Und für sie ist das vielleicht gar nicht so einfach, dieses Bild dann als etwas Positives zu sehen. Aber wir müssen versuchen, umzudenken. Denn hier heißt es ja, Jesus ist der Vater der Ewigkeit. Ist kein irdischer Vater gewesen. Er war ein ewiger Vater und ist es immer noch. Und als solcher ist er ein Vater in perfekter Liebe. Und ohne die schlechten Eigenschaften, die besten Väter auf dieser Erde haben können. Er hatte keine dieser schlechten Eigenschaften. Als wahrer Vater liebt er dich als sein Kind und er kümmert sich um dich. Und du kannst eigentlich sagen, ja, Gott sorgt sich um mich. Ich finde das noch einen starken Satz, dass man den auch über sich selber sagen kann, ja, Gott sorgt sich um mich. Das ist doch wunderbar. Also mein Wohlergehen ist ihm wichtig. Dein Wohlergehen ist Gott wichtig. Du bist auf seiner Agenda. Zu oberst. Er schafft es irgendwie, dass er alle zu oberst haben kann. Keine Ahnung, wie das geht. Aber er kann das. Hey, Gott ist so wichtig, er hat alles gemacht und du bist zu oberst auf seiner Agenda. Er sorgt für dich. Als Vater von zwei Kindern ist es mir für meine Kinder auch wichtig, dass sie innerlich eine gesunde Stärke entwickeln. Das ist mir wichtig und ich glaube, das will Gott auch für uns, für dich. Er will dich auch innerlich stärken. Er will dich ermutigen, wenn du es nötig hast. Er will dich auch aufrichten, wo dich sonst niemand aufrichten kann. Und ich glaube, das kann er vor allem dann tun, wenn wir einfach die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Es ist wie bei den eigenen Kindern, oder? Man könnte das Kind trösten, wenn es kommen würde, könnte man es trösten, man könnte es in den Arm nehmen und das würde dem Kind gut tun. Aber wenn es nicht kommt, dann kann ich es nicht tun. Und ich glaube, gegenüber Gott ist es ähnlich. Die Gemeinschaft mit ihm ist zentral, dass er uns stärken kann. Auch die Gemeinschaft, wenn wir die Bibel lesen, dann spricht Gott zu uns. Das ist nicht nur ein irdischer Vorgang. Und wenn wir zu ihm beten, dann hört er uns. Wir sehen ihn leider nicht, aber vielleicht lächelt er ja dann zwischendurch auch. Oder man sieht es am Gesichtsausdruck an, dass er mitleidet. Das ist Gemeinschaft zum Vater. Und so stärkt er uns innerlich. Aber er stärkt uns auch äußerlich. Nicht nur innerlich, auch äußerlich. Wir brauchen Kraft. Merkt ihr das auch? Ja, manchmal ist man so down und dann braucht man neue Kraft. Und Gott ist immer wieder bereit, uns Kraft zu geben für unsere Arbeit, für die Schule, für die Prüfungen, für die Kinder, für alles Mögliche, wo wir dran sind, vielleicht für Krankheiten zu tragen, für Ungewissheiten, für all das will er uns helfen und uns Kraft schenken. Das lesen wir sogar auch in Jesaja 40. Den Erschöpften, das ist ein Gott, der gibt den Erschöpften Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Vielleicht schon nicht immer so, wie wir es uns wünschen würden, dass wir so wieder denkt, ja, ich reiße jetzt die Bäume aus. Aber mindestens so, dass wir durch den Alltag kommen. Und dazu brauchen wir auch Weisheit. Ich glaube sogar, Weisheit ist manchmal wichtiger als Kraft. Aber Gott gibt uns beides, wenn wir ihn darum bitten. Darüber hinaus ist Gott als Vater bereit, mich durchs Leben zu führen. Er ist bereit, mich zu leiten, zu navigieren durch den Dschungel des Alltags, durch den Dschungel des Lebens. Und wisst ihr, es ist schon gewaltig, wenn man einen Vater hat, der ist allwissend. Der weiß alles. Der weiß, was nächste Woche ist, was in einem Jahr ist, was in 10 Jahren ist. Und darum weiß er auch viel besser, was zu dir passt, als du selber. Er weiß es viel besser. Und so ist er auch bereit, uns zu führen, gerade die Jungen, im Blick auf die Berufswahl, auf die Arbeitswelt oder durch die Arbeitswelt hindurch, auch die Partnerwahl. Und gerade die Partnerwahl, das ist die wichtigste Entscheidung, irdisch gesehen. Also nach der Entscheidung zu Jesus, wenn man einen Partner wählt, falls man das tut, dann ist es die wichtigste Entscheidung, irdisch gesehen. Und diesbezüglich beginnt die Führung von Jesus nicht erst, wenn man sich verliebt und sich dann überlegt, ja, wäre das vielleicht jemand? Wenn man so verliebt ist, kann man sowieso nicht mehr so richtig denken, oder? Dann ist alles rosarot. Und dann, das ist ja interessant. Also das haben wir auch bei den Ehevorbereitungskursen, besprechen wir das jeweils. Wenn man verliebt ist, dann sieht man nur noch das Gute. Und irgendwann wird man wieder normal und merkt plötzlich, da gibt es ja auch noch Dinge, die nicht ganz so gut sind. Darum müsste man unbedingt schon vorher sich der Führung von Jesus in dieser Frage auch hingeben, nämlich indem man sich auch Gottes Maßstäbe punkto Beziehung mal so überlegt und auch sich prägen lässt. Die Bibel sagt uns viel dazu, was wichtig ist auch für eine Ehe, für eine Beziehung. Aber wichtig finde ich schon auch, es ist ja nicht so, dass man keine Probleme mehr hat, wenn man sich unter der Leitung von Jesus für eine Beziehung entscheidet. Ja, ich habe mich jetzt von Jesus leiten lassen, jetzt darf ich nicht erwarten, dass ich keine Probleme habe in der Ehe. Und manchmal haben wir doch den Eindruck, ich sage jetzt das mal so, der Ehepartner ist dazu da, um mir das Leben zu verschönern. Und wenn ich mit dieser Haltung in die Ehe gehe, dann gute Nacht. Also das ist hoffentlich schon auch ein Faktor. Aber es sollte nicht der Hauptfaktor sein. Denn die Ehe, der Ehepartner ist auch da, ist mir auch gegeben, ich sage es jetzt mal ein bisschen fromm, zur Heiligung. Heiligung, das bedeutet eigentlich, der Ehepartner soll mir helfen, dass so meine unguten Ecken und Kanten in der Persönlichkeit, dass die abgeschliffen werden und dass ich mich positiv entwickle als Persönlichkeit, aber natürlich auch im Glauben, dass ich reifer werde. Und das ist eigentlich der Ehepartner die beste Adresse, die mir helfen kann und umgekehrt auch. Und weiter führt uns Jesus auch durchs Alter. Und jene, die vielleicht schon merken, ja, langsam bin ich schon nicht mehr ganz der Jüngste, geht mir übrigens auch so, aber vielleicht noch fortschreitender, merkt man, hey, da brechen neue Fragen auf. Da brechen neue Herausforderungen auf. Da wird es schwierig. Und wie soll ich jetzt das machen? Und wie soll man das lösen? Früher hat man das so zack, gelöst, war alles okay und jetzt musst du plötzlich. Und Gott ist bereit, uns zu führen, auch da drin. Die Frage ist einfach, sind wir bereit, uns seiner Führung zu unterstellen? Und das braucht ja Vertrauen. Also Vertrauen ist das A und O in jeder Beziehung. Das ist wie der Kitt einer Beziehung. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann heißt es bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht unbewusst, aber so ist es. Und auch im Glauben an Gott, es braucht Vertrauen. Und das entsteht nicht auf Knopfdruck, wir haben es gehört in der Predigt, jetzt muss ich vertrauen, sondern das entsteht oder vertieft sich durch diese anhaltende Beziehung, dass man Jesus auch immer wieder erlebt und mit ihm Gemeinschaft hat. Als mein ewiger Vater ist er auch jederzeit bereit und fähig, mir zu helfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche immer wieder Hilfe. Es ist enorm, wie oft ich Hilfe brauche. Und er kann das in jeder Lage, kann er uns diese Hilfe geben. Es gibt Zeiten, wo wir leiden, wo wir schwach sind. Vielleicht Zeiten, wo man nur noch weinen kann. Zeiten auch, wo man liebe Menschen verabschieden muss, weil sie gestorben sind. Und das ist so schwer. Und jetzt darf ich wissen, Jesus weiß um deinen Schmerz. Er hatte selber seinen geliebten Vater, Josef, also seinen Adoptivvater, der ist auch gestorben. Wir wissen nicht genau wann, aber er weiß, wie das ist. Und er will mich trösten. Er will uns helfen, durch dieses finstere Tal durchzugehen. Und ich finde es schon auch bezeichnend, dass einer der gewaltigsten Verse in der Bibel oder Kapitel in der Bibel ist Psalm 23, wo dieser Vers vorkommt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, wer nicht, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Jesus kann uns trösten. Wie dankbar können wir sein, so einen göttlichen Vater zu haben, der überall helfen kann. Nichts und niemand ist ihm gleich. Aber dieser Vater, ihm ist noch etwas anderes wichtig im Blick auf uns. Er möchte uns erziehen. Tatsächlich auch erziehen. Und das hat vielleicht heute schon fast einen negativen Beigeschmack, aber er meint es gar nicht negativ und es ist auch nicht negativ. Er möchte uns erziehen, auch gerade im Blick auf einen besonderen Blickwinkel, nämlich im Blick auf die Ewigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass wir Menschen, mindestens mir geht es so, dass wir oft zu sehr auf das Irdische fixiert sind und das Ewige ein bisschen vernachlässigen. Und ich finde sie auch enorm real, das Irdische. Der Alltag ist so real, es ist so prägend. Und darum ist es auch völlig verständlich, wenn das vielleicht auch ein bisschen zu groß ist im Blick auf die Ewigkeit. Aber Gott möchte, dass wir unser Leben in das einsetzen, was ihm wichtig ist, auch im Blick auf diese Ewigkeit. Und wisst ihr, was ist Gott am allerwichtigsten auf dieser Welt? Das ist seine Gemeinde. Die Gemeinde von Jesus Christus. Er hat sie an Pfingsten ins Leben gerufen, als er den Heiligen Geist ausgegossen hat in diese Welt. Und dann ist die Gemeinde entstanden und jetzt ist der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, seither daran, diese Gemeinde aufzubauen, zu wachsen zu lassen, vorwärts zu bringen. Und dafür schlägt Gottes Herz. Und der ewige Vater möchte, dass Menschen sich einklinken und sagen, ich helfe mit beim Bauen, brauche mich, hier bin ich. Und dann kommt der Heilige Geist und braucht uns als Werkzeug. Und so ist es eine große Freude für den Vater im Himmel, wenn wir gerade auch die Gemeinde auf der Prioritätenliste ganz hoch oben eintragen. Dass wir sagen, hey, ich bin da, ich helfe treu mit. Auch nur schon durch die Anwesenheit kann ich enorm viel bewegen und auch tragen und helfen. Und dass wir die Gemeinde nicht als etwas sehen, zuerst, wo ich hingehe, weil ich etwas bekomme. Ich bekomme jetzt die Predigt oder ich bekomme einen Lobpreis. Also das ist hoffentlich auch etwas, was uns da auch gut tut, dass wir etwas bekommen. Aber es soll nicht nur diese Sicht sein, sondern eben auch, dass es verbunden ist, ich investiere mich in die Gemeinde, weil sie Gottes Werk ist. Und ich kann mich investieren, wie gesagt, nur schon durch Anwesenheit oder indem ich Gemeinschaft pflege mit anderen, sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Und das ist jetzt schon auch, darum ist es so schwer in der Corona-Zeit, weil das jetzt so unter Beschuss gekommen ist. Und ich verstehe absolut, gewisse Leute, die sind sehr gefährdet. Die wissen, wenn ich es bekommen würde, sogar wenn sie geimpft sind, dann wäre ich wirklich sehr gefährdet. Und das ist auch völlig verständlich, wenn man sich dann zurückzieht oder schützt. Und doch ist diese Wahrheit immer noch da, dass die Gemeinschaft, das Miteinander enorm wichtig ist. Ich kann die Gemeinde auch stärken, indem ich meine Gaben einbringe. Und ich staune immer wieder im Sommer bei den Kids Days, wie viele Leute aus unserer Gemeinde mithelfen. Wie viele sagen, einige nehmen sogar Ferien oder verschieben ihre Ferien oder weiß ich was alles und sie geben uns die Zeit und die Gaben, dass wir die Kids Days durchführen können und viele Kinder gesegnet werden und ihre Eltern, ihre Familien gesegnet werden. Und das ist ein Grundprinzip, das gilt für alle Bereiche der Gemeinde. Zusammen können wir so viel bewegen und da macht es auch viel mehr Freude als alleine. Ja. Gott möchte, dass wir sein Anliegen für die Gemeinde mittragen. Und es kann auch wirklich eine spannende Challenge sein, wenn man sich mal so wirklich oder vor Gott bewegt, Jesus, wo willst du mich in der Gemeinde einsetzen? Es gibt vielleicht mal Phasen, wo das nicht dran ist, aus gesundheitlichen Gründen oder warum auch immer. Aber im Grundsatz glaube ich schon, dass Gott für jeden einen Platz hat. Und wenn man sich fragt, wo willst du mich haben? Oder vielleicht, wenn ich schon in einem gewissen Alter bin, kann ich nicht mehr so die Bäume hochklettern in der Jungschar. Aber wo kann ich trotzdem ein Segen sein? Auch wenn ich körperlich reduziert bin, ich bin überzeugt, Gott wird dir eine Antwort geben. Weil er kann dich brauchen, auch wenn wir reduziert sind. Und das ist ja auch schön, wenn man das dann auch merkt, hey, Gott braucht mich. Und das Ganze, glaube ich, das beginnt im Gebet für die Gemeinde. Und im Gebet für die Gemeindeglieder. Und an dieser Stelle möchte ich auch allen ganz fest Danke sagen für eure Gebete. Gerade auch die Gebete, die ihr im stillen Kämmerlein betet, wo niemand das sieht und niemand Danke sagt. Doch, Jesus sieht es natürlich, er sieht es. Und ich möchte euch herzlich Danke sagen, so wertvoll. Aber danke an dieser Stelle auch allen, die ihre Gaben in die Gemeinde einsetzen, in unterschiedlichen Bereichen. Das ist so ein großer Schatz. Und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, ich glaube, Gott hat, also ihm sind ja alle Bereiche wichtig, aber ich glaube, zwei sind ihm besonders wichtig, das habe ich den Eindruck. Und zwar der eine Bereich, der ihm besonders wichtig ist, ich glaube, das sind die Senioren. Denn wisst ihr, was wirklich schwer ist? Das ist das Altwerden. Das Altwerden ist die Champions League des Glaubenslebens. Das kommt am Schluss, das ist die hohe Kunst. Und das ist so schwer, wenn man, also ich bin jetzt Theoretiker ein Stück weit, aber die Senioren können mich ergänzen, aber wenn man immer weniger kann, wenn man Dinge abgeben muss, weil man körperlich reduziert, wird immer mehr, vielleicht ein Stück weit auch geistig weniger möglich ist, das ist herausfordernd, das ist schwer. Und wenn man auch in der Gemeinde oder auch im Beruf plötzlich nicht mehr gefragt ist, man fragt die anderen, aber nicht mehr dich. Wir haben gerade am Donnerstag bei den Goldies, war das Thema. Das ist schwierig. Und darum glaube ich, dass die Senioren für Jesus besonders wichtig sind. Und die andere Gruppe, die Jesus besonders wichtig sind, das sind die Kinder und die Jugendlichen. Die Kinder und die Jugendlichen, er möchte sie gewinnen, dass sie an Jesus glauben, dass sie in die Gemeinde hineinfinden und bleiben. Und wisst ihr, das ist für mich jetzt auch ein großer Unterschied, weil die Gemeindesenioren, gehe ich jetzt mal schwer davon aus, die sind gerettet, die sind im Glauben. Die Kinder, da ist das noch nicht einfach automatisch so. Und die will Jesus gewinnen. Vor ein paar Jahren gab es eine Studie, die hat besagt, also in Freikirchen in der Schweiz, eine erschütternde Studie, die hat gesagt, von 10 Kindern in der Freikirche werden 6 die den Glauben verlassen, die Gemeinde und den Glauben. Das ist auch gewaltig, das ist wirklich schlimm. Jedes Einzelne, das sich verabschiedet, muss uns beelenden. Und das ist dann nicht das Problem der Eltern. Ja, müssen halt die schauen. Nein, das ist uns als Gemeinde, als ganze Gemeinde, ist das ein Anliegen. Und wenn wir unsere Jungen für Jesus und die Gemeinde gewinnen wollen, glaube, es sind zwei Dinge, finde ich besonders wichtig. Es gibt natürlich diverse Gedanken dazu, aber ich will auch mal zwei Dinge herausgreifen. Und zwar das eine: Bitte redet nicht schlecht am Familientisch über die Gemeinde. Natürlich, es gibt in jeder Gemeinde Schlechtes. Es gibt auch in unserer Gemeinde, nein, bei uns nicht, oder? Nein, es gibt auch bei uns Dinge, die man schlecht finden kann, wo man verletzt wird sogar. Aber wir sollen nicht darüber reden vor den Kindern. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, die Gemeinde, in der jetzt gerade Schlechtes passiert ist, über die wir schlecht denken, diese Gemeinde wird geliebt von Jesus. Er liebt sie. Auch die Personen, die mich jetzt verletzt haben, auch die Gemeindeleitung, die vielleicht mal was macht, was wir ganz anders sehen und wo wir uns mega nerven. Gott liebt die Gemeindeleitung, bin ich froh. Und wenn Dinge uns belasten in der Gemeinde, dann müssen wir das nicht runterschlucken und für uns behalten, aber dann such dir jemand, eine Vertrauensperson und sprich das dort aus. Aber eben nicht vor den Kindern am Familientisch. Denn sonst beginnen die negativ zu denken über die Gemeinde und dann wird es noch schwieriger, dass sie hineinfinden können. Und das andere, was ich auch wichtig finde, dass wir die Kinder gewinnen können, dass wir als Eltern gerade auch ihnen ein Vorbild sind, punkto, dass die Gemeinde wichtig ist. Oder dass wir treu hier sind. Die Gemeinde sollen sehen, die Kinder sollen sehen, dass die Gemeinde nicht einfach ein Freizeitteil ist für die Eltern, sondern dass das ganz Besonderes ist, dass es eigentlich über der Freizeit steht. So, und das gilt ja nicht nur für die Eltern, das gilt auch für die Leiter im Kinderbereich, das gilt letztlich eigentlich für alle Gemeindeglieder. Wir sind Vorbilder. Nun, und die Jungen, die sind ja die künftigen Träger unserer Gemeinde, also die EGA in 20 Jahren. Also von unserer Gemeindeleitung wird wohl niemand mehr dabei sein. Und da kommen die Jungen, die müssen danach kommen oder in 30 Jahren. Vielleicht ist ja dann schon Jesus gekommen und hat uns zu sich geholt, wäre ja auch schön. Das sind Bereiche, wo wir jetzt ein bisschen gesehen haben, wo Gott uns helfen will, wo er uns eben erziehen will, ein Stück weit auch, das will für ihn Frucht bringen. Und zuletzt wird Jesus genannt Fürst des Friedens. Durch Jesus haben wir Frieden bekommen mit Gott. Er hat alles weggenommen, was uns vor Gott anklagt. Und so liegt Gottes Frieden auf meinem Leben. Und das bringt eine ganz neue Dimension in mein Leben hinein. Und das kann ich jetzt mitnehmen in meine Beziehungen. Und Paulus sagt hier: Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Also weil es an euch ist, sagt eine genauere Übersetzung. Von unserer Seite her soll Frieden möglich sein. Wenn der andere nicht will, können wir es ja nicht ändern. Aber von unserer Seite her. Ein Mensch, der Frieden mit Gott erlebt, der kann auch Frieden in seine Ehe hineintragen, wenn er verheiratet ist, oder zu den Kindern, zu den Menschen, mit denen er zu tun hat. Und so müssen wir auch ein Stück weit auch weniger an anderen herumnörgeln. Und wir können mehr das Positive gewichten als das Negative. Leider ist man als Christ trotzdem fähig zum Streiten. Man ist fähig, stolz zu sein oder andere zu verletzen. Also mindestens mir geht es so. Ich wäre manchmal froh, das wäre nicht mehr möglich, aber es geht noch. Und dann wird der Friedefürst, wenn er mein Fürst ist, mein Herr ist, dann wird er durch den Heiligen Geist mich anstupfen und sagen: Du Thomas, das war jetzt gerade nicht so schlau von dir. Das war nicht gut, da müsstest du das in Ordnung bringen und dich entschuldigen. Und das braucht manchmal ja auch Kraft. Ist schon interessant, wir können manchmal so viel reden, aber irgendwie so die drei Worte, es sind vier, es tut mir leid. Die kommen manchmal enorm schwer über die Lippen. Also wenn wir jetzt einen Sprachkurs machen würden, zusammen das aussprechen, das ginge ohne Probleme. Aber in gewissen Momenten, das ist so schwer. Aber Jesus hilft. Der starke Gott hilft uns. Und so können belastete Beziehungen sofort entlastet werden, gerade auch in der Ehe. Jemand hat einmal gesagt, wenn man das nicht macht in der Ehe, dann entsteht wie ein Misthaufen, der immer mehr wächst und stinkt. Und sobald man, auch in einer Beziehung ist das so, in Freundschaften, aber sobald man ehrlich Entschuldigung sagt, ist der ganze Misthaufen weg. das ist, und es stinkt nicht mal mehr, es ist alles gut. Darum sollte man mit so einer Entschuldigung nicht so lange warten und es auch nicht vom Verhalten des anderen abhängig machen. Dieser Friede, von dem wir reden, ist auch in der Gemeinde eminent wichtig. Es geht ja hier nicht darum, dass man alles gleich sehen muss. Und das ist dann Friede. Nein, es geht darum, dass wir trotz anderer Meinungen nicht darüber streiten und andere und nicht schlecht reden über andere. Auch in Teams ist das so. Und so ein Frieden in der Gemeinde, das schafft dann eine ganz besondere Atmosphäre. Die ist anziehend, bin ich überzeugt. So eine Atmosphäre ist anziehend für Menschen auch, die noch nicht so tiefgründig mit Jesus unterwegs sind oder noch nicht so an ihn glauben. Denn die Welt ist voll Unfrieden. Wie wunderbar ist da ein Ort, eben die Gemeinde, wo der Friedefürst regiert. Vielleicht ist uns gar nicht so sehr bewusst, dass Frieden die stärkste evangelistische Waffe ist, die es überhaupt gibt. Das hat Jesus gesagt. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein erfahrener Pastor hat mal gesagt, unsere evangelistische Kraft liegt nicht im Wort, nicht? Nein, sondern im Leben, hat er gesagt. Natürlich braucht es auch Worte, ist ganz klar. Aber wenn das Leben, das Ausleben des Friedens nicht da ist, dann bringen die Worte auch nicht viel. Ja, ihr Lieben, so ist der einzigartige Gott, wie Jesaja ihn uns vorstellt in diesem kurzen Vers. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Es wäre schon spannend zu hören, was hat dir Jesus heute Morgen so aufs Herz gegeben? Ich möchte dich ermutigen, nimm mit, was er dir gegeben hat heute Morgen. Lass es nicht liegen, nimm es mit. Und denke darüber nach. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach Danke sagen, viel mal, was du alles bist für uns. So umfassend, Herr. Und du bist der, der uns das Ein und Alles ist für das Leben. Es gibt niemanden, der uns derart könnte beschenken und uns so könnte helfen. Und danke, Herr, dass du bereit bist zum Reden. Und hilf uns jetzt auch das, was du uns gegeben hast, dass wir das mitnehmen. Dass wir das in den nächsten Tagen darüber nachdenken können. Wir loben und preisen dich. Du bist ein einzigartiger, wunderbarer Gott. Amen.